This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hallo und herzlich willkommen im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Wir sind nicht mehr in der Elternzeit und Mike hat sich eine Folge gewünscht und sie ausführlich vorbereitet rund um die finanziellen Auswirkungen unserer ganz persönlichen Elternzeit. Du hast das ganze Wochenende rumgerechnet und wir haben auch schon in der Story so ein bisschen einen Einblick geteilt, wie die Zahlen aussehen. Du hast letzte Woche einen LinkedIn-Post dazu gemacht und jetzt freue ich mich, dass wir darüber reden und dass du mir hoffentlich alle Details unter die Nase reibst und ich am Ende auch hoffentlich nicht sage, Mist, hätten wir alles anders tun müssen, dann wären wir jetzt reiche Menschen, weil so viel können wir, glaube ich, spoilern. Die Elternzeit hat uns einiges gekostet.
Ja, das ist wahr. Und wir werden es auch aufteilen in verschiedene Bereiche, die wir uns angucken werden. Und zwar einmal, was sind denn Kosten, die entstanden sind dadurch, dass wir weniger eingenommen haben? Dann werden wir uns angucken, was sind denn für Kosten entstanden, dadurch, dass die Kinder jetzt bei uns wohnen.
Also quasi Ausgaben.
Ausgaben, genau. Mhm. Und dann gucken wir uns an, was haben denn jetzt diese 6 Jahre mit unseren Rentenpunkten gemacht. Und dann reden wir noch so ein bisschen darüber, wie das alles hat funktionieren können.
Hast du auch so mit drin, weil wenn du jetzt sagst Einnahmen, vergleichen wir da die Einnahmen zu, was wir vorher an Gehältern Vollzeit hatten? Oder vergleichen wir, hast du da auch schon mal so die Entwicklung mit reingemacht, wo wir heute wären? Weil ich meine, wir sind ja nicht nur, das Geld ist ja nicht nur entgangen, sondern auch potenzielle Beförderungen, vielleicht ein Arbeitgeberwechsel und sowas.
Nein, das habe ich nicht berücksichtigt. Also die Beförderung, die wir während der Elternzeit bekommen haben, die sind mit eingerechnet. Die habe ich dann von dem Teilzeitgehalt hochgerechnet auf unser
Vollzeitgehalt,
was das gewesen wäre. Und das habe ich dann jetzt die letzten Jahre dann auch einfach fortgeschrieben. So. Aber ja, da können wir ja dann einfach im Detail einfach mal gucken.
Ja.
Es ist auf jeden Fall.
Also ich weiß zum Beispiel für mich, ich hätte wahrscheinlich ohne Elternzeit noch eine weitere Beförderung bekommen. Das heißt, ich würde eigentlich noch mehr bekommen. Aber das ist quasi nicht berücksichtigt, sondern die Beförderungen, die tatsächlich waren, die Gehaltssteigerungen sind dann mit reingerechnet.
Ja. Mhm. So. Gut. Lass uns mal anfangen mit den Einnahmen, die wir jetzt hatten und den Einnahmen, die wir gehabt hätten können und wie das auch im Vergleich jetzt zum Ernährer-Hausfrauen-Modell aussieht. Ne? Also magst du ganz kurz nochmal das Ernährer-Hausfrauen-Modell erklären, was da quasi der Unterschied ist jetzt zu unseren Berechnungen.
Genau. Also du hast quasi gerechnet einmal, was wäre, wenn wir einfach keine Kinder bekommen haben. Dann hast du gerechnet, wie hätten wir verdient bei unseren Einkünften, wenn ich die ganze Elternzeit genommen hätte, du nur 2 Monate, den Klassiker gemacht hättest. Ob die 2 Monate jetzt am Anfang gewesen wären oder mittendrin, egal. Und da hast du wahrscheinlich dann auch einen Partnerschaftsbonus nicht mit reingenommen. Also da habe ich auch nicht dann mehr gearbeitet, richtig? Sondern ich habe danach dann 20 Stunden gearbeitet.
Ja.
Nach der Elternzeit.
Ja.
Oder nach dem ersten Lebensjahr, nach dem Elterngeldbezug. Genau, weil das ist so der Klassiker, dass die typischerweise, wenn man in die Statistiken reinguckt, dass typischerweise Mütter nach dem Elterngeldbezug so im Schnitt 20 Stunden arbeiten. Und genau, das wäre das, quasi die Grundlage für die Berechnung des NRR-Hausfrauenmodells. Und als dritte Variante hast du berechnet, wie tatsächlich unser Elternzeitmodell war. Also beim ersten Kind du 7 Monate Elterngeldbezug, ich 7 Monate Elterngeldbezug, unterschiedlichste Teilzeitkonstellationen. Genau. Und im Maximum haben wir beide 30 Stunden gearbeitet in der ersten Elternzeit. Beim zweiten Kind waren wir beide 3 Jahre in Elternzeit und haben angestellt, nur ich einmal 2 Monate gearbeitet. War das kurz genug?
Ich denke ja, es sollte.
Wer die detaillierte Aufstellung unserer Modelle haben will, kann ja nochmal die vorletzte Folge, glaube ich, war es, hören. Da haben wir das nochmal genauer erklärt, wie wir die Elternzeiten aufgeteilt haben. Also wer das nicht im Kopf hat, gerne da nochmal gucken oder auch auf Instagram vorbeischauen. Da sind nämlich auch 2 Posts mit unseren Elternzeitmodellen, damit ihr das, wenn ihr es visuell vielleicht nebenher sehen möchtet, könnt ihr das sehen. Aber unser Modell im Vergleich zum NRR-Hausfrauenmodell, im Vergleich zu Vollzeitarbeiten, keine Kinder kriegen.
Ja, so, jetzt müsstest du dich einmal ganz kurz gedulden. Ich muss noch eine Sache fertig ausrechnen, dann bin ich bei dir.
Ich gedulde mich.
Ja, also dann Dankeschön nochmal für die kurze Einführung und jetzt gucken wir doch mal in die Zahlen rein. Wir hatten ja auf Instagram auch schon eine kleine Abfrage gemacht, in der es darum ging, wie groß denn die Opportunitätskosten waren für uns in der Elternzeit. Und
also zuerst mal der Vergleich zu, was wäre gewesen, wir hätten keine Kinder bekommen?
Ja, im Vergleich zu beidem. Ich frage jetzt, wie machen wir das am geschicktesten? Also, machen wir es erstmal so. Wir machen es für die ersten 3 Jahre, also für die erste Elternzeit und dann nochmal für die zweite Elternzeit ja. Und dann rechnen wir das Ganze nochmal zusammen. Also, ja. Es wird vielleicht jetzt ein bisschen zahlensintensiv, aber ich kann schon mal so viel sagen, in der ersten Elternzeit hatten wir 145.000 Euro Einnahmen an Elterngeld und an Gehalt. Und unser bestes Modell, unser finanziell bestes Modell wären 147.000 Euro gewesen. Und da muss ich sagen, da sind wir quasi dran gewesen. Also wir haben ja nicht exakt 7 Monate Elterngeld verteilt, sondern wir hatten ja so ein Hin und Her mit Elterngeld Plus und so weiter. Und aber da würde ich sagen, haben wir für uns das finanziell lukrativste Modell rausgeholt. Das Ernährer-Hausfrauen-Modell hätte in dem gleichen Zeitraum bei unseren Gehältern nur 132.000 Euro befördert.
Ist da jetzt auch schon mit eingerechnet meine Beförderung, die ich in der Elternzeit bekommen habe?
Ja, das sind ja die echten Gehälter.
Okay, weil die hätte ich ja zum Beispiel im Ernährer-Hausfrauen-Modell definitiv nicht bekommen. Also das ist sehr klar, wenn ich nicht relativ schnell wieder auf die 25 bis 30 Stunden dann gegangen wäre, dann hätte die Beförderung
Ach so.
Länger gedauert.
Ja, okay. Also das ist ja, das ist im Ernährer-Hausfrauen-Modell auch noch mit einkalkuliert, diese Beförderung. Also wahrscheinlich wäre der Cliff dann noch ein bisschen
ja.
größer.
Also vielleicht wäre ich befördert worden, aber definitiv nicht, als unser Sohn gerade mal ein Jahr alt war, sondern wahrscheinlich dann eher, wenn er so 2 gewesen wäre. Also ein Jahr hätte es bestimmt noch gedauert, weil mein Arbeitgeber schon sehen wollte, dass ich wieder 25 Stunden Minimum gearbeitet habe. Und das hätte ich ja dann noch nicht gekonnt. Weißt ja. du, wenn du nicht in der Elternzeit gewesen wärst, so war ich nach 9 Monaten, ab dem 10. Lebensmonat war ich wieder mit 25 Stunden da, davor 15 Stunden. Das heißt, ich war da einfach präsent. Und wäre ich nicht präsent gewesen, wäre die Beförderung nicht so früh durchgegangen.
Ja, und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder sagen, dass das einen riesengroßen Unterschied macht.
Ja, und es macht tatsächlich vor allem für die Frauen einen Unterschied, weil das ist auch was, was ich immer wieder lese und mitkriege. Männer, wenn sie Kinder kriegen, sind ja schon älter im Schnitt als die Frauen. Das heißt, sie sind auch schon weiter in der Karriereleiter. Das heißt aber auch, die Frauen haben eigentlich noch mehr Karriereschritte vor sich. Ja, wenn du mit 30 die Auszeit machst beruflich, ist es anders, als wenn du die mit 34 machst. Weil dazwischen kann einfach mindestens mal eine Beförderung liegen oder ein ArbeitgeberInnenwechsel. Und das vergisst man halt auch oft. Und dass es sich deshalb noch mehr lohnen kann, zu sagen, wenn man schon den Schwerpunkt auf eine der beiden Karrieren zum Beispiel legt, zu sagen, ich lege ihn lieber auf den Schwerpunkt der Frau, weil da noch viel mehr Potenzial ist.
Ja.
Und das war ja auch was, was wir auch bewusst gemacht haben, gell? Also wir wussten einfach, dass bei mir diese Beförderung kommen kann und dass die finanziell deutlich lukrativer ist, als wenn wir jetzt bei dir drauf setzen, dass du im sozialen Beruf der aller Ehren wert ist, aber der einfach finanziell nicht so viel Spielraum bietet, wie jetzt in der Finanzbranche. Also weißt du, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir konzentrieren uns darauf, dass du weiter immer befördert wirst, da wäre nicht so viel Luft nach oben gewesen.
Ja, ja, das ist richtig. Okay, aber das ist quasi das erste Elternzeitjahr jetzt gewesen. Und da muss man jetzt halt auch einfach schon mal sagen, zwischen das, was wir eingenommen haben und dem NRA-Hausfrau-Modell, ich meine, da liegen 14.000 Euro auf dem Konto Unterschied in den
drei Jahren.
Aber in drei
Jahren.
Ja.
Ja.
So, das ist schon eine gehörige Sache. Übrigens hätten wir, wären wir jetzt normal weiter arbeiten gegangen, so wie wir es davor getan haben.
Also du meinst dann nach den 3 Jahren wieder Vollzeit gewesen?
Nein, 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 nein. Also kein Kind bekommen, sondern einfach die 3 Jahre in Vollzeit weiter gearbeitet. Und das ist jetzt auch ohne die Beförderung.
Komplett dann, ohne? Oder komplett ohne?
Ja, ja, quasi mit dem Gehalt, was wir vor der Elternzeit hatten.
Wobei ich da ja sagen muss, da hätte ich die Beförderung noch früher gekriegt.
Ja, genau. Also die Diskrepanz wäre noch größer.
Ja.
So, und man muss sagen, in diesen 145.000 Euro.
Du hast noch nicht die Zahl genannt.
Ich weiß. Aber diese 145.000 Euro, die wir jetzt eingenommen haben in diesen 3 Jahren, die besteht ja aus dem Gehalt und dem Elterngeld.
Ja.
Ja, also wir haben ja auch eine Portion Elterngeld bekommen. Und trotzdem ist das Minus bei 35.000 Euro.
Habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist die Gesamtzahl in Vollzeit gewesen?
180.000 Euro hätten wir in den 3 Jahren zu zweit ohne Beförderung mit den Gehältern, die wir vorher hatten, eingenommen.
Ja, das heißt, ich hätte ja die Beförderung noch ein bisschen früher bekommen. Also wahrscheinlich hätten wir am Ende, wären wir nochmal deutlich höher gewesen. Wir wären wahrscheinlich nicht bei 35.000, die uns das Ganze an Einkommen gekostet hat, sondern wahrscheinlich eher so bei 50.000.
Das kann sein. Na, das wissen wir jetzt nicht, aber was wir ziemlich sicher wissen, ist, dass wir diese 35.000 Euro jetzt einfach noch gezahlt haben. Also wir haben sie jetzt nicht wirklich gezahlt, aber das ist quasi Einkommen, was wir wegstreichen mussten, um unser Modell zu vollziehen. So, und da muss ich jetzt halt auch sagen, wenn wir das jetzt, und das
Mike,
ist
nicht
viel
um
Geld.
Unser Modell zu, nicht um unser Modell zu vollziehen, um ein Kind zu bekommen. Also,
ja, aber in unserem Modell, weil wenn du, Mariel, wenn du das in ihrer Hausfrauenmodell nimmst, dann hast du hier halt keine 35.000 Euro bezahlt, sondern 50.000.
Genau. Also deshalb sage ich, das ist nicht die Kosten für unser Modell, sondern es ist die Kosten für überhaupt fürs Kinderkriegen. Und dann kommt drauf an, wie groß diese Kosten sind.
Aber das sind nur die Opportunitätskosten. Ne, das sind quasi nur die nicht vorhandenen Einnahmen, als wenn kein Kind da gewesen wäre. So, und da reden wir jetzt bei 34 oder 35.000 Euro und 50.000 Euro. So, und ich finde, das verdeutlicht auch noch einfach mal, jetzt zu sagen, wir können uns nur das ernährte Hausfrauenmodell leisten. Wir können uns quasi nur diese einseitige finanzielle, dieses einseitige Einkommen leisten. Das ist einfach nicht wahr, weil 35.000 Euro ist eine andere Hausnummer als 50.000 Euro. Es ist beides viel.
Ja.
Aber 50.000 Euro nicht zu haben über 3 Jahre hinweg, damit muss man zurechtkommen. Und ich meine, wir haben ein durchschnittliches Einkommen.
Ja, wir hatten weit weg vom Höchstsatz Elterngeld. Das möchte ich auch nochmal betonen, weil viele dann immer sagen, ja, aber und so weiter, gell, wenn man 1.800 Euro hat. Wir hatten keine 1.800 Euro. Ich glaube, ich hatte 1.400 ungefähr an Elterngeld. Und du
ich
wahrscheinlich
1.200.
Und du 1.200, ja. So kommt es ungefähr hin. Also ich hatte irgendwie 100 Euro mehr oder so Elterngeld. Das war jetzt wirklich, ja.
Aber wir sehen das dann später auch nochmal bei den Rentenpunkten. Marielle, da bist du schon eher ohne Kind überdurchschnittlich. Da sind wir beide überdurchschnittlich. Aber ja, da kommen wir später nochmal. Wir sind aber nicht so weit weg. So.
Ja, okay. Aber
Kommen wir zu der zweiten Elternzeit.
Genau, zur zweiten Elternzeit, weil da ist es ja noch spannender, weil da sind wir ja wirklich 3 Jahre komplett rausgegangen aus den angestellten Jobs, mit Ausnahme der 2 Monate, die ich arbeiten war. Es waren aber auch nur 20 Stunden. Also ich glaube, das wird bei 3 Jahren, bei 36 Monaten nicht so einen krassen Unterschied machen. Was hat es uns denn gebracht? Was hatten wir dann an Einnahmen in den zweiten 3 Jahren Elternzeit?
Genau, da sind wir bei 55.000 Euro.
Da höre ich schon den Aufschrei durch die Podcast-Welt. 55.000 Euro, wie haben die das gemacht? Wie haben die denn gelebt?
Naja, also erstmal muss man ja sagen, das ist noch relativ viel.
Naja, Mike, davon können viele ihre Miete nicht zahlen, gell? Wenn du 55.000 in 3 Jahren
Aber es ist
einnahmst.
mehr als das Doppelte des Höchstsatzes Elterngeld, was möglich wäre für die 3 Jahre. Also er hat mir nur vom Elterngeld das gehabt. So, das hätte nicht funktioniert, sondern da sind in diesen 55.000 Euro sind nochmal Bonuszahlungen drin,
Vom
weil wir ja
Arbeitgeber, ja.
21 auch noch ein bisschen was gearbeitet hatten,
Ja.
erwerbsmäßig. Da sind unsere Minijobzahlungen aus den BeziehungsinvestorInnen drin.
Genau.
Ja, und da sind deine 2 Monate
Halt.
Gehalt und so weiter. Ne? Also da ist schon noch ein bisschen was drin. Und aber trotzdem 55.000. Der Vergleich jetzt zum Ernährer-Hausfrauen-Modell, da wären es 118.000 gewesen. Und
Also ich meine, das sind pro Jahr weniger als 20.000 Euro, die zur Verfügung stehen, gell?
natürlich, natürlich. Und da kann ich auch schon sagen, wenn wir das mit unseren Ausgaben vergleichen, das reicht vorne und hinten nicht, wenn wir jetzt nur auf dieser
Ja.
Gehalts- und Elterngeldschiene bleiben. So, das
Aber wie
funktioniert
haben wir
nicht.
das gemacht? Da kommen wir ja gleich nochmal hin.
Genau, da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber ich will jetzt nochmal sagen, Ernährer-Hausfrauen-Modell 118.000 Euro. So, und woran liegt das jetzt, dass in den ersten 3 Jahren wir Ernährer-Hausfrauen-Modell 132.000 hatten, gehabt hätten und jetzt nur noch 118.000?
Nee, erklär mal.
Na, das liegt daran, unsere Elternzeiten waren relativ, also haben sich ja Hand in Hand gegeben, ne? Und die Berechnung des zweiten Elterngeldes basiert auf den Teilzeiterwerbstätigkeiten aus der ersten Elternzeit.
Ach so, weil das Elterngeld dann deutlich niedriger gewesen
Genau,
wäre bei
das
der
wird halt
zweiten
anders
Elternzeit.
berechnet. Und da auch dieser Effekt, der ist ja einfach mal sehr schön zu sehen. Das sind hier 13.000 Euro weniger in 3 Jahren zur Verfügung, weil während der ersten Elternzeit die Mutter dann halt in Teilzeit erwerbstätig war.
Ja, das ist
So.
deprimierend und muss ich auch sagen, wenn wir beim ersten Kind das Ernährer-Hausfrauen-Modell gelebt hätten, dann hätte ich spätestens beim zweiten gesagt, jetzt müssen wir tauschen, weil es dann ja gar keinen Sinn mehr gemacht hätte finanziell, dass ich das Elterngeld nehme, sondern dann hätte es ja mehr Sinn gemacht zu tauschen. Also wenn wir es andersrum gemacht hätten, hättest du mehr gehabt als ich und es wäre für unsere Familie besser gewesen. Ich weiß auch, in der Realität macht das kaum jemand. Aber also wer vorher das Ernährer-Hausfrauen-Modell so rumwählt, weiß nicht, wie viel wenig Prozent da dann einen kompletten Tausch beim zweiten Kind machen.
So, aber jetzt kommt die ganz spannende Sache, Marielle. Hätten wir wieder das beste Modell genommen, ne, mit den gleichen Gehaltsgrundlagen wie jetzt beim Ernährer-Hausfrauen-Modell und wie bei unseren Modellen, dann hätten wir 144.000 gehabt. Das heißt, der Gehaltsabschlag von Kind 1 zu Kind 2 wären von 147.000 auf 144.000 gewesen. Wir hätten also nur für das weitere Kind nochmal weitere 3.000 Euro abgegeben. Und im Ernährer-Hausfrauen-Modell, wo wir ja sowieso schon wesentlich niedriger angeschlossen sind, hätten wir 13.000 Euro zusätzlich abgegeben für das Kind. Und das finde ich, das unterstreicht nochmal, wie wichtig es ist, dass das Elterngeld und vor allen Dingen die Erwerbstätigkeit paritätisch aufgeteilt wird.
Ja. Also das würde quasi bedeuten, hätten wir die Elternzeit so wie beim ersten Kind gemacht, also mit hohen Teilzeiterwerbstätigkeiten und so weiter. Dann wären wir finanziell quasi auf einem Niveau geblieben wie in der ersten Elternzeit.
Genau, wir hätten und den Abschlag von den 35.000 zuvorher, den hätten wir uns erhalten. Es wäre natürlich, würde man jetzt fiktive Beförderung einzählen, wäre es natürlich auseinandergegangen.
Ja.
Aber das Geld, was wir zum Leben zur Verfügung gehabt hätten, das wäre dasselbe geblieben. Obwohl ja, wenn man sich jetzt Datensätze anguckt und Statistiken, wie sich die finanzielle Lage mit jedem weiteren Kind bei Familien im Durchschnitt entwickelt, das ja immer weiter runtergeht. Also das zweite Kind ist eine viel größere Belastung, das dritte ist nochmal eine größere Belastung.
Ja.
Und wir können jetzt hier anhand dessen zumindest schon mal sagen, aha, ist nicht der Fall. Und der Grund, warum
Es
das
wäre
letzte.
natürlich aber ein Unterschied, wenn wir sagen würden, nach dem ersten Kind, wir hätten kein zweites bekommen und wären dann beide wieder Vollzeit tätig gewesen.
Natürlich, natürlich. Aber ich
Also,
meine,
ja.
viele kriegen ja das zweite Kind 2 Jahre nach der Geburt oder so. Also es ist
Ja.
ja schon eher typisch, dass das einigermaßen nah beieinander ist und jetzt keine 6 oder 7 Jahre dazwischen liegen. Da macht das einfach schon einen großen Unterschied so. Und ich meine, dass das hier gleich geblieben ist, fast gleich geblieben ist in Summe, liegt einfach daran, dass wir in den 3 Jahren vorher in der ersten Elternzeit diese Erwerbstätigkeit hatten und die Beförderungen und die Gehaltserhöhungen drin hatten. Ich meine, bei dir war es ja zum Beispiel
so, dass
du am Ende...
Ja, und halt nicht eine Person komplett raus war.
Ja, und du hast am Ende, hast du ja auf deine 30 Stunden dann das Nettogehalt gehabt, was du vorher auf deinen 40 Stunden hattest, ungefähr.
Sogar ein bisschen mehr.
Ja. Und das sorgt dann einfach dafür, durch diese Gehaltssteigerung, die uns entgangen wären, einseitig, in dem Ernährer-Hausfrauen-Modell, dass das hier abgefangen wird. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die wir hier raussenden können, auf jetzt echten Daten.
Ja, bin ich auch. Das bestärkt mich auch darin, dass wir da irgendwie damals schon gute Gespräche darüber geführt haben und irgendwie weitsichtig waren.
Ja. So, und jetzt aber natürlich... Ich habe mal die Gehaltssteigerung jetzt eingerechnet für die nächste Kalkulation. Also die tatsächlichen Gehaltssteigerungen, nicht das, was fiktiv war. Ja. Wir hätten in der zweiten Elternzeit hätten wir in etwa 200.000 Euro gemeinsam eingenommen, wenn wir kinderlos geblieben wären. Und das bedeutet natürlich, dass wir einen Abschlag zu unserem Modell, was wir gewählt haben, von 145.000 Euro hatten.
Wie viel?
145.000 Euro.
Ja.
So, das heißt, die Opportunitätskosten für die beiden Elternzeiten zusammen liegen bei uns bei 180.000 Euro.
Ja.
Du kannst nichts mehr sagen, du bist verstummt oder...
Naja, also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach eine krass hohe Zahl.
Ja, und ich meine, man muss sagen...
Ich werte das gerade in, das ist unsere eine Immobilie, Mike. Die hat einfach 180.000 Euro gekostet.
Natürlich. Ne? Und das ist, also, man muss sich wirklich darüber im Klaren sein, dass dieses Geld weggeht. So.
Ja.
Und ich meine, hätten wir unser finanziell bestes Modell genommen, ne? Dann hätten wir 43.000 Euro und dann 56.000 Euro weniger gehabt. So, dann wären wir bei einem Minus von 90.000 ungefähr gewesen.
Ja, das heißt, es ist das Doppelte.
Das ist jetzt das Doppelte. Aber jetzt auch als Familie, die sagen, okay, wir gestalten unsere 3 Jahre Elternzeit so, dass es finanziell am sinnvollsten für uns läuft. Auch diese Familie hat ja trotzdem jetzt bei den Gehältern, wir haben gesagt, ein bisschen über Durchschnitt, einen Verlust von 90.000 Euro.
Ja.
Der muss eingeplant werden.
Definitiv. Und das muss auch Teil der Entscheidung sein. Ja? Also ich finde, eine Entscheidung für ein Kind soll natürlich nicht monetär begründet sein. Zu sagen, ich will jetzt ein Kind, weil ich kann es mir leisten, so auf 90.000 zu verzichten. Natürlich nicht. Man sollte erstmal grundsätzlich sich überlegen, möchte ich ein Kind oder möchte ich kein Kind. Aber diese Entscheidung über, wann ist der richtige Zeitpunkt und möchte ich es wirklich? Und vielleicht auch die Entscheidung, möchte ich ein zweites, drittes, viertes Kind? Ich finde schon, dass man sich die Zahlen angucken darf. Also
ich finde, man muss auf jeden nicht nur angucken darf. Ich finde, sie gehören dazu in der Entscheidungsfindung, wie gestalten wir das?
Jetzt, ja, genau. Also so, für mich wäre es gar keine Option gewesen zu sagen, wir kriegen kein Kind wegen dem Geld, weil es uns was kostet. Weil es wird uns immer was kosten. Aber für mich war es schon wichtig zu sagen, wir kriegen ein Kind und wir gucken dabei aber, dass es finanziell ein okayer Verlust ist oder dass wir den für uns gemeinsam so gering wie möglich halten.
Genau, weil da hängt ja
einiges... Also vor allem beim ersten Kind. Da wäre es anders nicht für mich in Frage gekommen.
Aber da hängt ja auch einiges hinten dran. So,
ja.
Also gehen wir jetzt mal von diesen 90.000 Euro aus und nicht von unseren... Das so zu gestalten, wie wir das jetzt gemacht haben, beide 3 Jahre komplett rauszunehmen, das ist ja purer Luxus. Ne, ja. Man sieht das ja jetzt ja auch monetär, 145.000 Euro darauf zu verzichten... Das in 3 Jahren, das ist sehr, sehr viel Geld und das ist sehr privilegiert und ein sehr hoher Luxus. Aber gehen wir jetzt mal von diesen 90.000 Euro aus, was ja schon für einen weiten Teil unserer Gesellschaft ein sehr realistisches Szenario ist, was da verloren geht. Ne? Es ist keine Randsumme, sondern es ist eine sehr realistische Summe. 2 Elternzeiten, 90.000 Euro Verlust. So. Und wenn wir uns jetzt aber angucken, wie Elternzeiten oder Elterngeld grundsätzlich aufgeteilt ist, wer welche Art der Arbeit übernimmt, also wer übernimmt die Care-Arbeit, wer übernimmt die Erwerbsarbeit, dann ist es auch so, dass wenn wir jetzt hier diese 90.000 Euro hätten, in diesem Modell zwischen 70 und 85.000 zulasten der Mutter gehen und nur ein klitzekleiner Teil zulasten des Vaters oder des zweiten Elternteils.
Ja.
In diesem Ernährer-Hausfrau-Modell.
Und das sind wir
wieder und genau da reden wir nicht über, also sorry nochmal, Ernährer-Hausfrau-Modell reden wir nicht über 90.000 Euro, sondern da reden wir ja über 50 und 80, also 130.000 Euro im Ernährer-Hausfrau-Modell, wenn wir das gewählt hätten. Und da, das habe ich auf LinkedIn schon geschrieben, ne, hätten wir jetzt den Verlust von 130.000 Euro gehabt, was wir nicht eingenommen haben, und wir hätten das Ernährer-Hausfrau-Modell gewählt, dann wäre der Schaden gewesen bei dir 115.000 bis 120.000 Euro und mein Schaden wären 10.000 bis 15.000 Euro gewesen, nur von entgangenen Einnahmen. Und ja, das und ist halt einfach ein krasses Ungleichgewicht und auch darüber muss geredet werden, wenn sich zwei Menschen dafür entscheiden, ein Kind zu bekommen, weil das muss in irgendeiner Form wertgeschätzt und ausgeglichen werden. Da braucht man einen Plan, wie man damit umgeht. Wenn alle happy und super und bis zum Lebensende ist das jetzt nicht so ein Problem, weil dann tragen es ja beide. Aber wenn es aus irgendeinem Grund, sei es Tod, Scheidung oder sonst wie, auseinandergeht, dann muss dafür Rechnung getragen werden, wie man mit dieser Differenz umgeht.
Ja, ich wollte da so viele Dinge zu sagen, aber du warst so in Rage, deshalb konnte ich sie jetzt nicht sagen und habe sie vergessen. Das ist fatal. Es wird bestimmt wiederkommen. Aber ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass viele sich darüber nicht so in dem Detail Gedanken machen. Ich merke auch, dass ich glaube, dass ich viele der Zahlen nochmal in unseren kostenlosen Infovortrag einarbeiten möchte, weil da erzähle ich ja auch immer, dass die Abhängigkeit, die finanzielle Abhängigkeit da dann so offensichtlich wird. Gell? Und das, was du jetzt gerade da aufmachst, ist ja genau das. Also wenn mich die Mutterschaft über 100.000 Euro kostet und dich knapp über 10, ja, scheiße. Also einfach scheiße. Und das möchte ich, glaube ich, nochmal für diesen Vortrag aufbereiten. Weil,
das ist einfach nochmal eine andere Dimension, finde ich.
Ja, genau. Es ist nochmal eine andere Dimension. Und es hat auch nochmal einen Unterschied zu, also ich mache im Vortrag, mache ich ja die Aufteilung zum Beispiel mit dem Elterngeld, wer wie viel kriegt, wer wie viel pro Jahr an Beisteuer zum Familieneinkommen und so. Aber ich finde, diese langfristige Betrachtung der Gesamtzahl ist auch nochmal echt augenöffnend.
Ja.
Da überlege ich mir was.
Okay, hast du noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Teil entgangener Einnahmen?
Nee, das reicht.
Dann haben wir diesen Part Ausgaben.
Ja.
Für explizit für die Kinder. So. Wir haben
soll
unser
ich da
Haushalt
mal schätzen?
Hä?
Soll ich da mal schätzen?
Ja, ich sag dir erstmal, was drin ist. Also wir haben okay. Unser Haushaltsbuch und wir haben das dokumentiert. Und wir haben alle Ausgaben, die explizit für die Kinder war, in eine separate Spalte.
Ja, Kategorie. Also sowas wie ein neues Kinderbett oder Klamotten oder.
Genau, genau. So. Aber was nicht in dieser Zahl, die wir jetzt dann gleich, die du gleich schätzen darfst, enthalten sind, sind Dinge, die aus dem Drogerie- und Supermarkt gekauft wurden. Also das heißt, Windeln, Essen, Urlaub ist da nicht enthalten, weil das ist bei uns in den Kategorien Reise und Urlaub, Drogerie und Supermarkt enthalten und vermischt sich mit unseren Ausgaben, sodass wir da keine Aussage drüber tätigen können, sondern das ist jetzt tatsächlich Autositz, Kinderbett, Kleidung, Spielzeug, Dinge, ja, die ins Kinderzimmer gehören.
Hast du die Kita-Gebühren und sowas mit drin?
Ja, Kita-Gebühren sind auch drin.
Mhm, weil das ist ja eine separate Kategorie in unserem.
Ja. Genau, aber das ist mit drin. Also Betreuungskosten plus Sachen.
Okay, aber Mike, ich finde die anderen Kosten, das ist ja auch okay, dass das nicht mit drin ist, weil wir haben ja auch noch das Kindergeld auf der Einnahmenseite, was du vermutlich nicht mit reingerechnet hast.
Nein, das habe ich nicht mit reingerechnet.
Genau, und dann können wir einfach sagen, okay, mit dem Kindergeld sind diese ganzen Ausgaben, die in den anderen Kategorien mit drin sind, ausgeglichen.
Ja, also Essen und Windeln würde ich pro Monat wahrscheinlich zwischen 30 und 50 Euro in diesen ersten drei Lebensjahren.
Genau.
Jetzt maximal datieren. Also das wird schon relativ
danach
hoch.
Danach ist der Große schon teurer geworden.
Genau. So, aber jetzt schätz mal pro Monat im Schnitt für Elternzeit 1 mit einem Kind und dann Elternzeit 2 mit zwei Kindern. Was haben wir pro Monat im Schnitt ausgegeben?
Also, ich schätze mal, wenn ich Betreuungskosten und so die Ausgaben vielleicht 250 Euro In der ersten Elternzeit und dann mit zwei Kindern so 400 Euro?
Ja, also erstes ganz okay dran, da sind 220 Euro im Schnitt.
Mhm.
Und zweite sind 290 Euro im Schnitt.
Ach krass, warum ist es denn nur so wenig?
Weil wir für den zweiten halt weniger Anschaffungskosten hatten, weil alles ja schon
Ja.
mal da war.
Und jetzt fällt mir ein, da war ja dann war ja der große 3 und dann sind ja die Kita-Gebühren fast komplett weggefallen, weil ab 3 man kaum mehr was bezahlt.
Ja, aber der große Batzen ist, dass ein
Ja.
Autositz vorhanden war,
Ja,
dass die
ja.
ganze Kleidung vorhanden ist, das Kinderbett ist vorhanden. Das, weißt du, das sind Einmalkosten gewesen. Und das kommt dann nicht mehr so in,
Ja.
fällt nicht mehr so rein. Ja. Aber in Summe sind es 8.000 Euro und etwas mehr als 10.000 Euro.
Ja, wir waren natürlich auch günstig unterwegs, gell? Man muss auch dazu sagen, dass wir auch gerade, also immer bei den großen Anschaffungen auch ein bisschen darauf geachtet haben, dass wir die gar nicht unbedingt selbst gezahlt haben, gell? Also ich weiß noch, den ersten oder den zweiten Autositz für unseren Großen haben wir, was ja so ein riesen teurer Anschaffungsposten ist, den haben wir uns zum ersten Weihnachten gewünscht, weil wir gesagt haben, der braucht jetzt eh keine Spielsachen oder so. Und dann haben, glaube ich, zwei Omas zusammengelegt und quasi diesen Sitz gekauft. Genau, also wir haben ja jetzt, ja, oder wir haben auch halt auch Klamotten zum Beispiel vorrangig auf dem Flohmarkt gekauft und so. Also immer ordentlich Wunschlisten geführt und so. Also wir haben schon darauf geachtet, dass die Ausgaben auch einfach im Rahmen bleiben. Und beim zweiten, wie du gesagt hast, da haben wir kaum mehr was neu gekauft.
Ich finde, das ist eine ganz interessante Orientierung.
Ja,
So, und
weil
wenn wir
das
das
heißt auch,
jetzt.
dass wir eigentlich mit dem Kindergeld sehr gut hinkommen, gell?
Genau, wir kommen mit dem Kindergeld sehr gut
Also
hin.
für die reinen Kosten des Kindes
Ja.
im Alltag.
Genau, aber wenn man das Ganze jetzt zusammennimmt, dann sind wir jetzt für die erste Elternzeit bei 43.000 Euro und bei der zweiten Elternzeit bei 155.000 Euro. Was uns diese Entscheidung, Eltern zu werden, zweifach Eltern zu werden, dann insgesamt jetzt schon gekostet hat.
Also, das ist
Zusammen.
quasi die Opportunitätskosten plus die Ausgaben gerechnet.
Genau, da sind wir dann jetzt schon bei 198.000 Euro.
Okay. Ja, ist eine Menge.
Genau. Kommen wir zu den Rentenpunkten.
Oh je.
Also.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Pauschal ist es so, dass man pro Kind 3 Rentenpunkte bekommt. Die werden erstmal der Frau zugeschrieben. Man kann sie aber auch aufteilen und Voraussetzung, um diesen Rentenpunkt zu bekommen, ist, dass man in Elternzeit ist und sich um sein Kind kümmert. Ja, also was nicht funktioniert, ist, wenn man sagt, ich reduziere einfach so auf 30 Stunden, bin aber nicht in Elternzeit, oder ich reduziere, um irgendwie ein Studium zu machen oder so, sondern man muss schon sagen, ich bin in Elternzeit, ihr braucht eine Bestätigung eures Arbeitgebers, dass ihr in Elternzeit seid. Ihr könnt aber in Teilzeit arbeiten.
Ja, und das hat dir jetzt für 6 Jahre sechs.
Ja, ich habe 6 Rentenpunkte bekommen, weil wir sie nicht anders aufgeteilt haben bisher.
Korrekt.
Und
So.
du hast 0, trotz
Genau, ich
6 Jahre
habe dafür
Elternzeit.
null bekommen. Und jetzt ist es so, dass für die.
Das heißt, du hast jetzt quasi gerechnet, wie viele Rentenpunkte hätten wir bekommen, wenn wir keine Kinder bekommen haben bei unseren Gehältern. Wie viele Rentenpunkte haben wir durch Teilzeiterwerbstätigkeit plus ich die re durchschnittlichen Rentenpunkte da für die Elternzeit bekommen und wie viel hast du bekommen nur durch die Teilzeitarbeit? Richtig?
Ja, richtig.
Oh, auf welche Zahlen kommst du? Da bin ich sehr gespannt. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
Ja, also über die 6 Jahre hinweg hast du 10 Rentenpunkte gesammelt
In
in der
unserer Elternzeit
Elternzeit,
jetzt.
in der Elternzeit und
Also
ich
quasi
habe
6 Punkte habe ich so bekommen und 4 habe ich durch Teilzeiterwerbstätigkeit bekommen.
genau. Bei mir sind 2,7 für die 6 Jahre.
Ja.
Und das macht zusammen, sind wir bei 12,76 Rentenpunkte, die wir in der Elternzeit jetzt gesammelt haben.
Okay, und wie viele hätten wir bekommen, hätten wir keine Kinder bekommen?
Genau, dann wären wir bei 16,05 Rentenpunkten gewesen. Also das heißt, wir haben 3,28 Rentenpunkte nicht gekriegt. Und ich meine, da muss man jetzt auch sagen, da sind 6 Rentenpunkte eben schon gesetzlich dieser Ausgleich drin. Ja, und trotz dieses gesetzlichen Ausgleichs, weil der eben nur für einen Elternteil gilt, entsteht hier dieses Minus von den 3,28 Rentenpunkten.
Aber Mike, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, finde ich eigentlich okay, weil wir haben uns ja dazu entschieden, dass wir beide in der zweiten Elternzeit komplett rausgehen. Ja, wenn wir jetzt entschieden hätten, wie beim ersten Kind, da war es ja so, dass immer einer von uns quasi für die Betreuung da war und der andere Person in Elternzeit, also und nicht gearbeitet hat, hätten wir uns jetzt beim zweiten Kind auch dafür entschieden, so das aufzuteilen, dann wäre der Unterschied ja wahrscheinlich kaum da gewesen. Also dann hätten diese 6 Ausgleichspunkte ja ihre Arbeit getan für die Zeit der Elternzeit.
Genau, diese 6 Ausgleichspunkte tun nur dann ihre Arbeit,
wenn nur ein Elternteil in Elternzeit geht.
Wenn halt auch nur ein Elternteil für die Care-Arbeit verantwortlich
genau.
ist. So, und ich finde, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wer wie wo gehalten wird, in welcher Rolle und wer da finanziell dann vielleicht auch ein bisschen abgesichert wird, finde ich es tatsächlich schon wieder nicht in Ordnung. Ich finde, es müsste pro Elternteil der Fall sein, weil natürlich dann jetzt hier zum Beispiel über diese Rentenpunktenregel den Familien suggeriert wird, nein, ein Elternteil bleibt zu Hause, Mutter wird angesprochen, das zu übertragen, ist mit Fristen und so weiter belegt. Also da sind Hürden drin, bürokratisches Verständnis muss dafür nötig sein und man hat auch nicht viel Zeit, das ist relativ knapp bemessen. Und das heißt, da ist eine gesetzliche Hürde eingebaut, um diese Rentenpunkte dann eben auch an den zweiten Elternteil zu übertragen. Ich finde, es wäre schon wieder was anderes, wenn man sagen würde, pro Jahr, pro Elternteil gibt es 0,75 Rentenpunkte. Also man stockt quasi nicht, man verdoppelt es nicht, sondern man sagt halt für 0,75 und hat dafür aber keinen bürokratischen Aufwand mehr. Wäre für mich schon mal wieder eine andere Geschichte, das aufzuteilen. Und diese 0,75, das ist ja jetzt zum Beispiel das, trotz Erwerbstätigkeit, was am Ende des Tages hier fehlt. Und ja, also diese 3 Rentenpunkte, die suggerieren ganz klar, weil sie an die Mutter gehen und weil diese bürokratischen Sachen sind, dass die Mutter dafür verantwortlich ist, die Care-Arbeit zu Hause zu übernehmen und der Vater eben nicht.
Also ich bin vollkommen bei dir. Das wollte ich auch überhaupt nicht damit in Abrede stellen. Das finde ich vollkommen genauso. Ich finde, dieser Brief darf nicht an die Mutter gehen, sondern der muss an die Eltern gehen und muss drinstehen, teilen Sie uns mit, wer nimmt welche Punkte. Ja? Meinetwegen auch, es wird automatisch, wenn Sie nichts mitteilen, jedem 1,5 Punkte zugeschrieben.
Wie auch immer. Basierend auf der Elternzeit.
So. Genau. Das finde ich ist in Ordnung. Aber ich finde es, oder ist nicht in Ordnung, so rum. Aber was ich meinte ist, dass ich es eigentlich okay finde, zu sagen, es gibt insgesamt pro Kind 3 Punkte. Die 3 Punkte sind ausreichend, wenn beide davon entweder 1,5 kriegen oder eben eine Person 3 Punkte. Aber im Durchschnitt sollte ja eine Person auch weiterhin arbeiten. Ob man da jetzt beide die Hälfte arbeiten oder eine Person nicht und die andere Person arbeitet. Ich finde, die 3 Punkte sind an sich vom Gesetzgeber her okay. Für ein Kind 3 Punkte zu geben.
Es genau, darf halt für nicht diese automatisch, 3 Jahre.
Genau, es darf halt nicht automatisch sein, die 3 Punkte gehen automatisch zur Mutter, weil dann ist es genau, wie du sagst, es suggeriert, dass die Mutter das auch nehmen muss, diese Care-Arbeit. Und es nimmt vor allem die Verantwortung von den Männern, sich überhaupt mal Gedanken darüber zu machen. Aber ich finde jetzt nicht, dass man sagen müsste, es müssten jedem Elternteil 3 Punkte zustehen. Ja? Weil dann wäre ja zum Beispiel in der Situation wie unserer, dann hätten wir gar keinen Minus gehabt. Ja. Aber es ist unser persönlicher Luxus, unsere persönliche Entscheidung gewesen, dass wir beide parallel 3 Jahre in Elternzeit sind. Und ich finde nicht, dass die Gesellschaft das bezahlen muss.
Nein, es muss der Care-Arbeitsausgleich
genau.
stattfinden.
So, und aber dann und das findet ja statt durch die insgesamt.
Ja, genau. Aber das muss dann halt auch nochmal drüber hinausgehen. So.
Genau, das ist eine andere Geschichte.
Darum genau, das ist wieder eine andere Geschichte. Genau. Aber wie gesagt, wir haben das jetzt mal auf der Ebene ausgerechnet. Und möchtest du denn jetzt mal wissen, was uns diese 3,28 Rentenpunkte kosten, dass wir die nicht eingehen?
Wie viel weniger Rente kriegen wir denn?
Also momentan ist ein Rentenpunkt 39,32 Euro wert. Das heißt, Für einen Rentenpunkt gibt es, sobald man in Altersrente ist, pro Monat diese 39,32 € und das macht jetzt bei diesen 3,28 Punkten 129,10 € aus pro Monat. Und es sind im Jahr 1549,18 € und der durchschnittliche Altersrentenbezug liegt in Deutschland bei 22 Jahren. Das heißt, das sind hier auf die Zeit gerechnet 18.590,20 €, die da an Lebenserwerbs- oder an Lebenseinkommen zur Verfügung stehendem Gehalt, nicht
Rente.
Rente, nicht verfügbar sein werden. Also das ist quasi nochmal knapp 19.000 Euro.
Sag's noch mal im Monat, wie viel im Monat?
1.550 im Monat.
Nein, nein, wie viel weniger haben wir durch die drei Punkte?
Ach
Oder
so,
durch
pro
die
Monat.
3,x?
Sorry, weil es war pro Jahr. Pro Monat sind es 130 Euro weniger.
Wegen den 3,x Punkten.
Ja.
Ja, das ist natürlich, klingt erstmal wenig, aber 130 Euro jeden Monat weniger ist halt auch blöd.
Naja, und wir
Auch ganz
reden.
egal, ob die jetzt bei mir liegen oder bei dir, gell? Also wurscht. Für uns in der Familienkasse fehlen quasi 130 Euro, die es uns jetzt auch noch gekostet hat, dass wir uns diese Zeit geleistet haben.
Genau, und vor allem muss man halt auch mal übersehen, nicht übersehen, sondern man muss sich angucken, dass wenn man jetzt 45 Rentenpunkte gesammelt hat, also das heißt 45 Jahre lang exakt das Durchschnittsgehalt hatte, dann liegt die Rente bei 1769,40 €. So, und davon jetzt die 129 Euro weggezogen, heißt, dass das hier 7 bis 8% weniger Rente sind. Dadurch, dass wir jetzt in Elternzeit waren.
Ja, aber auch da wieder, das ist halt ein Luxus, den wir uns jetzt geleistet haben, gell? Und das haben wir ja auch immer wieder gesagt, dass wir jetzt diese Zeit uns nehmen.
Genau, auf
Aber
jeden Fall. Aber was ich, wofür diese
klar, wir
Rechnung
sehen da
jetzt.
nochmal, wie teuer es eigentlich war, dass wir uns das so geleistet haben.
Nee, ich würde gerne nochmal bei diesen Rentenpunkten bleiben. Also, für
Ja.
mich sind das zwei Takes. Die erste Sache ist, auf jeden Fall dieses Formular danach einreichen nach der Elternzeit, weil diese Erziehungspunkte, die es da gibt, die werden nicht einfach so gut geschrieben, sondern da muss man so ein Formular raussuchen, das muss man eintragen und das muss man hinschicken. Und da die ganz klare Empfehlung, sobald die Elternzeit vorbei ist, dieses Formular nehmen, da hinschicken und sich die Punkte gut schreiben lassen und das nicht machen, wenn man mit 65, 67 irgendwann in Rente gehen will und dann die ganzen Dokumente nicht mehr hat, sondern das jetzt zeitnah machen.
Ja.
Und die
Werden wir jetzt
zweite,
auch machen und darüber auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge machen, wie das genau auszufüllen war und was da zu tun war.
ja, und die zweite Sache ist tatsächlich jetzt auch nochmal sich darüber Gedanken zu machen, nicht zwangsläufig jetzt während der Elternzeit, vielleicht ein bisschen, aber hauptsächlich darüber hinaus, wenn eine Person nicht wieder in die volle Erwerbstätigkeit gehen kann, weil die andere Person jetzt zum Beispiel nicht Stunden reduzieren möchte, ne? Also wenn es so ein Verhältnis gibt, Mutter 15 Stunden, Vater arbeitet seine 40 Stunden, Mutter arbeitet gar nicht, Vater arbeitet seine 40 Stunden oder 20, 40 Stunden, damit dieser eine Elternteil, meistens eben die Mutter, die Care-Arbeit leisten kann nach der Elternzeit und deswegen reduziert, dass dieser Ausgleich oder dieser Verlust, der da entsteht, dass der ausgeglichen werden muss auf die ein oder andere Art und Weise. Und ich meine, Marielle, wir haben da vorhin drüber diskutiert. Jetzt im Monat da 39,32 € zu überweisen, ist lächerlich als Ausgleich, wenn wir hier von einem Rentenpunkt reden würden. Weil das kommt dem ja überhaupt nicht nahe, dass ich dann später über 20 Jahre hinweg jeden Monat diese 39,32 € weniger zur Verfügung habe zum jetzigen Standpunkt.
Ja, es sind ja mehr. Es sind ja
Es wird dann
130.
ja immer mehr pro Jahr, genau. Aber ne, das kommt dem nicht klar, nur weil ich jetzt ein Jahr lang das Ganze überwiesen habe, gleicht das nicht den Verlust aus, den ich dann in meiner Altersrente für 20 Jahre lang haben werde. Das muss bewusst sein. Und wo wir dann gesagt haben, naja, okay, vielleicht ist es dann tatsächlich auch nochmal eine Sache, dass sowas explizit in einem Ehevertrag niedergeschrieben werden muss, um diesen hohen Ausgleich, der hier oder diesen hohen Verlust, der hier getragen wird, aus Opportunitätskostengehalt und Verlust der Rentenpunkte, dass dem eben Rechnung getragen wird. Und das wird noch wichtiger, wenn es keine Ehe ist, sondern ja, dann ist ein Partnerschaftsvertrag einfach noch viel wichtiger, weil dann auch dieser Rentenpunktenausgleich bei der Scheidung nicht stattfindet.
Genau. Beziehungsweise da ist eine faire Aufteilung von Anfang an und ein gegenseitiges Ausgleichen noch wichtiger, wenn nicht verheiratet ist.
Ja,
ja, weil wer verheiratet ist, hat einfach manche Vorteile, wie sei es auch sowas wie eine Witwenrente oder Witwerrente, wenn einer von beiden verstirbt. Das fällt weg für die andere Person, wenn man nicht verheiratet ist. Dann ist das Gehalt der anderen Person einfach futsch oder eben auch die Rente.
Ja. Ja, also, um deine andere Frage zu beantworten, wie viel das Ganze denn jetzt war, naja, in Summe halt knapp 200.000 Euro plus perspektivisch 18.600 Euro geringere Altersrente.
Aber auch nur, wenn wir jetzt wieder beide Vollzeit arbeiten würden.
Genau, aber jetzt nur diese
sechs Jahre. Sonst steigt der Gap ja immer weiter an.
Genau, sonst wird das jetzt immer weiter ansteigen, ja.
Ja, das können wir ja schon mal spoilern. Wir werden nicht beide wieder Vollzeit arbeiten. Also geht die Rentenpunktsuche weiter. Unsere Rente wird weiter sinken.
Genau, aber schlussendlich ganz schön ernüchternde Zahlen.
Ja, tatsächlich. Wollen wir mal zu den Fragen gehen, die noch kamen vorab?
Also es sind zwei Fragen eher sachter Natur und eine Frage eher finanzieller Natur. Ich fange mal mit den zwei sachten an.
Die leiten uns ja auch so ein bisschen zu einem Fazit hin.
Ja, genau. Also die erste Sache ist, wie empfindest du, die Frage war an mich gerichtet, Mike, dein Vorbild in eurer Umgebung, machen es euch andere nach? Und
meine einfache Antwort war, also bevor du deine Empfindungen teilst, meine einfache Antwort war, ja, es machen uns viele nach. Nicht genau unser Modell, sondern eben das eigene zu finden und durchzurechnen, weil genau das ist das, was wir mit den BeziehungsinvestorInnen jetzt machen. Das war nicht so geplant, dass wir eine Elternzeit- und Elterngeldberatung aufmachen, aber es hat sich halt durch die immer wieder Fragen, wie macht ihr das, wie könnt ihr euch das leisten und so weiter, haben sich Dinge wie unsere Elternzeit-Masterclass entwickelt. Und ja, ich hoffe, dass wir da noch ganz, ganz vielen Paaren Vorbild sein können.
Ja, jetzt also ich würde auch Gefühle behaupten, dazu, dass in unserem Freundes- und Bekanntenkreis die Elternzeiten anders aussehen, weil wir es anders gelebt haben und da sehr offen und transparent drüber reden.
Ja, definitiv. Also ich weiß, dass meine beste Freundin definitiv ihre Elternzeit anders gestaltet hätte. Ich weiß auch, dass deine Schwester und ihr Mann die Elternzeit anders gestaltet hätten ohne uns.
Ja. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, ne?
Ja, genau, da gibt es sicherlich noch andere. Wie fühlst du dich damit, so eine Vorbildrolle zu haben?
Also für mich ist es total schön zu wissen, ich kann etwas Positives bewirken.
Ja.
So, weil die Familien haben mehr finanziellen Spielraum zur Verfügung und sie haben eine bessere emotionale Bindung untereinander und die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe hält, ist höher.
So. Ja, oder die Beziehung.
Ja,
das ist sehr schön. Kommen wir zur nächsten Frage.
Genau, wie geht es jetzt für euch weiter? Bei mir ist es jetzt erstmal so, dass ich zurück in die Erwerbstätigkeit gehe und bei dir ist es so, dass du die Beziehungsinvestoren weitermachst.
Genau, ich werde mich auf die BeziehungsinvestorInnen fokussieren. Das heißt nicht, dass du sie nicht mehr machst, aber halt nicht mehr mit deiner vollen Arbeitszeit. Und Details dazu können wir mal in einer separaten Folge erzählen, was da auch so die Entscheidungsgrundlagen waren, warum wir uns so entschieden haben, wie wir das machen ja, und wie das lange das auch der Plan ist.
Genau, das machen wir dann rückwirkend, irgendwann zwischen Herbst und Winter vermutlich.
Genau, weil da einfach jetzt gerade noch viele Dinge ungeklärt sind und wir da einfach noch ein paar Wochen abwarten müssen.
Ja, aber es macht auch einfach keinen Sinn, jetzt eine Podcast-Folge aufzunehmen und zu sagen, ja, okay, das wissen wir noch nicht und das ist noch unklar und das wissen wir noch nicht. So, ne, da machen wir lieber einen Wrap-up und können dann vernünftige Informationen noch rausgeben, was da auf der einen oder anderen Seite auch zu berücksichtigen ist.
Genau, aber auf Basis der Frage, wie geht es für euch weiter jetzt nach der Elternzeit? Wir sind jetzt nicht mehr in Elternzeit. Elternzeit ist rum. Ich konzentriere mich auf die Selbstständigkeit. Du konzentrierst dich erstmal aufs Angestelltenverhältnis.
So, letzte Frage. Wie habt ihr das gemacht inklusive Immobilienkauf? Bei uns ist das so teuer, wir brauchen zwei Vollzeitjobs.
So, da haben wir ja auch schon ein bisschen vorab drüber geredet. Und Da möchte ich ganz klar sagen, es ist eine Frage der Prioritäten, was wichtig ist. Bei uns sind Immobilien auch teuer. Wir wohnen im Speckgürtel von Frankfurt am Main, vermutlich eine mit der teuersten Regionen in Deutschland. Und von daher, wir können das sehr gut nachvollziehen, dass es teuer ist, ein Eigenheim zum Beispiel zu kaufen. Wir suchen selbst gerade so ein bisschen mit einem Auge nach einem Haus und wissen, wie teuer das Ganze ist. Und auch wir könnten uns ein Haus nicht leisten, wenn wir beide 3 Jahre in Elternzeit sind und, was hast du gesagt, 55.000 Euro Einnahmen haben in 3 Jahren. Ja, vollkommen klar, da können wir uns auch kein Haus von leisten. Aber deshalb ist es eine Frage der Prioritäten. Und unsere Priorität war ganz klar, wir wollen diese Zeit. Wenn wir uns für ein Haus entschieden hätten, dann hätte zumindest mal die Zeit beim zweiten Kind, die Elternzeit, anders aufgeteilt sein müssen. Beim ersten Kind, das hätte vielleicht noch funktioniert. So, ja. Aber beim zweiten definitiv hätten wir nicht das so machen können.
Beim ersten Kind hätte es auf jeden Fall so funktioniert.
Ja.
Ja.
Genau, weil da war es ja monetär gut so,
Da waren wir am
ja.
Optimum. So, da
Genau.
wäre quasi nur noch gewesen, kein Kind zu kriegen, aber mit dem Kind waren wir monetär für unsere Verhältnisse am Optimum.
Genau, und wir haben ja auch kurz nach der Geburt unseres ersten Kindes eine Wohnung gekauft, in der wir jetzt auch drin wohnen. Und wir haben kurz vor der Geburt des zweiten Kindes eine weitere Wohnung als Kapitalanlage gekauft. Und das ging aber beides halt nur, weil wir unsere Finanzen so weit im Blick hatten und im Griff hatten, dass das auch der Bank verargumentierbar war, dass wir diese Raten stemmen können. Ja, auch mit dann nur einem Gehalt in der Elternzeit oder mit Elterngeld und so weiter. Also ein Haus für 500.000 wäre nicht drin gewesen. Aber eine kleine Wohnung für 170.000, die sich danach aus dem Cashflow trägt, war halt drin. So. Und jetzt kommt noch dazu, wir haben ja gesagt, dass das unsere Einnahmen aus Gehältern waren, die du zusammengefasst hast. Wir haben aber ja noch andere Einnahmen und ein sehr großer Posten davon sind Mieteinnahmen. Wir vermieten 2 Wohnungen komplett und wir haben es schon oft erzählt, wir vermieten unser eigenes Gästezimmer in unserer Wohnung, in der wir wohnen, unser Eigenheim quasi. Da vermieten wir ein Zimmer, manchmal auch 2 Zimmer, über Airbnb. Und das macht einen riesigen Unterschied. Also diese Entscheidung, wir haben das vorher ausgerechnet, hätten wir das nicht getan in den letzten Jahren, dann hätten wir uns auch die Elternzeit nicht in der Form leisten können.
Genau, weil durch dieses Konstrukt haben wir es geschafft, dass wir leicht im Plus sind für insgesamt das Spektrum Wohnen. Also quasi unsere Kreditraten plus die Nebenkosten, die wir zahlen, dem gegenübergestellt die Mieteinnahmen und die Vermietungseinnahmen hier aus unseren beiden Gästezimmern, ist es so, dass wir unterm Strich leicht positiv sind. Aber das bedeutet auch, dass wir das Gästezimmer mehr pflegen müssen, die Leute begrüßen, dass wir immer fremde Leute bei uns in der Wohnung haben. Also es ist kaum eine Nacht, wo wir tatsächlich nur wir vier hier in der Wohnung sind. Wir haben meistens immer jemanden hier in der Wohnung, den wir nicht kennen. Ja, das ist quasi der Trade-off.
Genau, und also deshalb, also da möchte ich auch sagen, was ich am Anfang gesagt habe, es ist eine Frage der Prioritäten. Ne? Manche Menschen sagen, wir möchten ein Eigenheim haben und wir möchten 2 Autos haben und dann können wir uns die Elternzeit so nicht leisten. Und das ist fair, das ist total okay, dass das so ist. Und wir wussten auch, wenn wir unsere Elternzeit so gestalten möchten, wenn wir beide komplett raus sein möchten, wenn wir se mit der Selbstständigkeit probieren wollen und so weiter, wussten wir können kein Eigenheim haben, indem wir in einem Haus im Grünen leben mit 2 Autos. Das geht nicht, ja? Sondern für uns war klar, wir können das nur machen, wenn wir in dieser Wohnung das Gästezimmer vermieten. Und wenn wir gesagt hätten, das ist uns nichts, also ich kann das vollkommen verstehen, wenn manche Leute sagen, wir wollen da nicht jemand Fremdes da haben, für uns ist das kein Modell, dann ist es okay, aber dann könnt ihr vielleicht auch nicht 3 Jahre bei den Elternzeit sein, sondern dann muss vielleicht zumindest einer von euch 15 Stunden arbeiten.
Genau, und am Ende des Tages muss ich mich fragen, wofür möchte ich mein Geld ausgeben? Und ich kann mein Geld für Konsum ausgeben. Dazu gehört auch ein Eigenheim, wo ich keine Vermietungseinnahmen habe. Dann ist das eine Konsumausgabe. Oder ich möchte das Geld, was mir zur Verfügung steht, für Zeit ausgeben. So, es gibt bestimmt eine Grenze nach unten hin, wo das nicht möglich ist, wo ich überhaupt nicht genügend Geld zur Verfügung habe, um diese Entscheidung treffen zu können. Aber es gibt mehr als genügend Menschen in Deutschland. Und wie gesagt, wir sind bei einem Durchschnittsgehalt bei unseren ganzen Kalkulationen hier, wo es tatsächlich diese Frage ist, möchte ich mich für Konsum entscheiden oder möchte ich mich für die Zeit entscheiden? Und diese Entscheidung steht einem frei. Und
dann ist
dann
auch
gibt
alles
es.
in Ordnung.
Genau, und dann ist das in Ordnung, für was man sich entscheidet. Da ist überhaupt gar keine Wertung drin. Aber es ist tatsächlich bis zu einem bestimmten Grad an Geld, was zur Verfügung steht. Irgendwann hat man so viel Geld, dass es nicht entweder oder ist, aber es gibt diesen Bereich in der Mitte unserer Gesellschaft, in den mittleren Einkommensbereichen, wo genau diese Entscheidung getroffen werden muss. Also unten in den unteren Einkommensbereichen habe ich keine Entscheidungsfreiheit, sondern da muss ich quasi den Konsum wählen, weil ich ansonsten nicht über die Runden komme. Dann habe ich eine relativ große mittlere Schicht, wo ich ein Entweder-Oder habe. Und dann habe ich natürlich die sehr hohen Einkommen, bei denen ist es eigentlich, die können alles haben. So.
Und also das ist auch was mir in der Elternzeit-Masterclass immer so wichtig ist, gell? Und warum wir da eben auch nicht nur auf die Finanzen gucken, weil wir haben jetzt ganz viel heute durchgerechnet in der Folge und das tun wir auch in der Masterclass und wir entscheiden da natürlich auf Basis der Finanzen, wie euer Elternzeitmodell aussieht, aber wir haben eben auch diesen Part mit den Bedürfnissen und ich finde, dass diese Diskussion gerade das auch sehr gut zeigt, warum das so wichtig ist, sich darüber auszutauschen, weil es bringt nichts, wenn man auf alles verzichtet, nur um die Zeit zu haben, ja, und nichts zu kaufen und so weiter, nur um die Zeit zu haben, wenn man dann in der Zeit nicht glücklich ist und nicht die Dinge tun kann. Also zum Beispiel wäre ich nicht glücklich gewesen, wenn wir keine Kohle mehr gehabt hätten, um reisen zu gehen. Das war was mir total wichtig war, dass wir das gemeinsam machen können und so. Und deshalb wäre zum Beispiel in der ersten Elternzeit keine Option gewesen, dass wir beide komplett raus.
Ja, da waren wir auch einfach noch nicht so weit, ne? In der ersten Elternzeit, da waren wir finanziell noch nicht so gut aufgestellt. Jetzt in der zweiten war tatsächlich ganz entscheidend, dass wir diese zwei Immobilien gekauft haben, dass wir diese beiden Investitionen getätigt haben, um das Ganze machen zu können.
Genau, und aber da war für mich halt auch klar, okay, ich habe das Bedürfnis, reisen zu gehen, ich habe das Bedürfnis, Zeit zu haben, ich habe das Bedürfnis, die Selbstständigkeit zu machen und dafür bin ich bereit, unser Gästezimmer mitunter zu vermieten und vielleicht auch, ja, zum Beispiel beim Auto, ein kleines Auto zu fahren. Und zu sagen, nee, wir haben jetzt nicht irgendwie den großen Schlitten, sondern wir gucken halt auch da, dass es ja im Rahmen ist oder auch bei anderen Dingen. Wir gehen nicht jedes Wochenende shoppen, Klamotten kaufen oder so. Ja, oder wir kaufen nicht Bücher alle neu, sondern wir gehen in die Bibliothek. Also das sind kleine Entscheidungen, die für mich kein, ja, meine Bedürfnisse sind trotzdem erfüllt. Weil ich genau weiß, was meine Bedürfnisse sind. Meine Bedürfnis ist zum Beispiel, was zu lesen, aber ob das Buch meins ist oder nicht, ist mir egal.
Und ja, wir haben's ja
bei der
jetzt
Reise
gerade
ist es
an
mir
der...
nicht egal.
Marielle, wir haben es ja jetzt gerade an der Autodiskussion erlebt, ne, wo es darum ging, dass unser Leasing ist ja, oder unsere Finanzierung ist ausgelaufen, wir haben jetzt aktuell kein Auto, aber wir sind ja zu der Entscheidung getroffen, dass wir nochmal 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre ein Auto benötigen. Und wir haben ja ganz klar gesagt, okay, wenn wir wieder eine Finanzierung oder ein Leasing machen, dann muss die monatliche Rate unter 150, 160 Euro liegen. So, und wenn wir das jetzt erzählt haben, dann kam ganz oft die Sache, naja, aber warum denn nicht 250 bis 300 Euro? Das wäre ja gar nicht so viel. Wo wir dann immer gesagt haben, naja, aber dann kommt ja noch das und das und das hinzu und dann sind wir ganz schnell bei einer Belastung von 500 bis 700 Euro im Monat und das wollen wir nicht, sondern wir wollen bei einer Zielbelastung da sein und das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Was sind meine Bedürfnisse? Wie werden die erfüllt und wie kriege ich das dann mit einer gescheiten Lösung hin, damit die anderen Sachen, die ich mir wünsche, eben auch noch funktionieren?
Genau, weil wir könnten die 500 bis 700 Euro für das Auto ja bezahlen. Aber es würde uns nicht keine Sekunde glücklicher machen, als jetzt das Auto für 150 Euro.
Ja.
Also es würde unsere Lebensqualität null verbessern, ob wir da ein Auto für 400 Euro stehen haben oder für 150 Euro.
Genau. Und jetzt muss man halt auch einfach mal sehen, wir sind 14 Jahre zusammen. Das, was hier so im Kleinen jetzt erzählt wird oder in den letzten Jahren so erzählt wird, das machen wir gemeinsam einfach schon seit über einem Jahrzehnt. So, wir waren als Studierende...
Über die Dinge zu reden, meinst du?
Hä?
Über die Dinge zu reden und die Sachen...
Ja, nicht nur zu reden, sondern auch unsere Entscheidung zu treffen, wofür geben wir Geld aus und wofür geben wir nicht Geld aus.
Ja.
So, und wir haben jetzt in über einem Jahrzehnt haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir jemals Geld ausgegeben haben für eine Sache, wo wir gesagt haben, ja, wäre okay, ne? Sondern eigentlich stehen wir immer dahinter. So, und wir geben sehr wenig Geld aus für so Alltagssachen. Da sind wir eigentlich eher immer bemüht, die Sachen aus unserer Wohnung rauszukriegen.
Ja.
Die kommen immer irgendwie von alleine hier rein. Nicht von unserem Geld, sondern auf anderem Wege. Aber das ist eine andere Diskussion. So, aber wir geben zum Beispiel sehr viel Geld für Reisen aus.
Ja.
Wirklich. Also in unserem ganzen Bekanntenkreis gibt niemand so viel Geld für Erlebnisse, Urlaube, Reisen aus. Guck mal, wir waren jetzt in der, nehmen wir mal seit unserer Hochzeit, die letzten 7 Jahre, waren wir in Australien, Neuseeland, Thailand, Malaysia, Spanien,
Mehrfach in Spanien.
mehrfach in Spanien.
Wir haben
Und
die
das,
Kreuzfahrt gemacht.
genau. So, und das sind alles keine kleinen Urlaube gewesen, sondern die gingen alle mindestens mal 4 Wochen.
Ja.
So, und dann haben wir das auch nicht nur einmal im Jahr gemacht, sondern haben wir es vielleicht auch zweimal im Jahr gemacht. Und dann kommen noch kleinere Fahrten übers Wochenende oder so hinweg. Also der größte Posten, den wir ausgeben, der geht in diese Urlaube und Reisen rein. Aber das ist etwas, was uns wichtig ist. Und
Ja.
dafür lassen wir aber das ganze andere Zeug weg. Niemand von uns beiden sitzt abends zum Beispiel auf dem Sofa und shoppt bei irgendeinem E-Commerce-Anbieter jetzt neue Schuhe oder sowas.
Ja. Ja, oder sowas wie so Dekoartikel oder ja, Schuhe ist eigentlich ein gutes Beispiel, gell? Wir kaufen Schuhe, wenn wir halt Schuhe brauchen. Aber wir haben halt auch jeder ein paar Turnschuhe, ein paar Sommerschuhe, so ungefähr, und ein paar Sportschuhe, aber halt nicht.
Ich
Also
habe.
ich habe halt nicht zu jedem Outfit die passenden Schuhe. So ist es.
Genau. Aber wie gesagt, das ist, wir hören das ja auch bei uns im Bekanntenkreis und so weiter, wenn Menschen das machen, dass sie sehr viel einkaufen und sehr gerne einkaufen. So, und wenn sie das happy macht und sie das wollen, ihr Geld, ihre Entscheidung, völlig fein, ne?
Ja.
Aber wenn es so Fragen sind, wie könnt ihr euch das leisten oder wie könnt ihr das machen, dann ist unsere Antwort ganz klar, überprüfe deine Prioritäten, überprüfe deine Bedürfnisse und überlege
Ja,
dir,
oder
wofür
dieses,
möchtest du dein Geld ausgeben?
also dieses, wie könnt ihr das leisten, das ist ja oftmals auch nur Neugierde. Was ich viel trauriger finde, ist, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich finde das toll, wie ihr das gemacht habt, bei uns würde das nicht gehen oder wir könnten uns das nicht leisten. Da sage ich immer zurück, ich kann das nicht glauben. Ich bin mir sicher, dass ihr euch leisten könntet. Weißt du?
Ja, ich habe doch jetzt Post gehabt auf LinkedIn, wo ich ja schon mal diese Zahlen so ein bisschen, diese Opportunitätskosten geleakt habe und so
Ja.
weiter. Da sind eine Handvoll Kommentare drin, die sagen, ja, aber für uns hätte das nicht funktioniert. Also für uns funktioniert nur das ernähre Hausfrauenmodell und was anderes hätte für uns nicht funktioniert.
Ja,
Monetär.
das glaube ich
Euer
einfach.
Modell hätten wir nie machen können. So, und wo ich dann sage, ja, aber dann hast du das Ganze hier gerade nicht verstanden. Unser Modell ist der Luxus. Wenn du es paritätisch machst, stehst du besser da als das ernähre Hausfrauenmodell. Es hätte ein finanziell besseres Modell für euch gegeben als das, was ihr gewählt habt. Das heißt, ihr habt euch einen in Anführungsstrichen Luxus gegönnt, den ihr beide doof fandet, der
Ja.
euch monetär geschadet habt, aber ihr begründet es damit, dass es monetär sinnvoll gewesen wäre. Und das ist eine Logik, so da würde ich mir wünschen, dass wir die aufbrechen.
Ja, das hoffe ich, dass wir das mit der Folge hier auch tun konnten.
Ja. Mariel, hast du noch abschließende Worte? Weil ich bin durch.
War noch irgendeine Frage offen? Nee. Okay. Nee, ich habe keine abschließenden Worte. Ich bin begeistert, was die Zahlen sagen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen ernüchternd, aber es bestätigt mich auch tatsächlich erneut darin, dass wir alles richtig gemacht haben, weil wir es so gemacht haben, wie es für uns gut war. Und ja, ich freue mich, wenn wir das vielen anderen Paaren einfach dann eine Inspiration sein können. Und das heißt nicht, dass alle das Modell machen sollen, was wir machen. Ganz sicher nicht, sondern ich wünsche mir, dass alle es ja einfach eine Klarheit darüber haben, was ihre Entscheidungen finanziell bedeuten und sich ein Modell suchen, was zu ihnen passt, zu den eigenen Finanzen und zu den eigenen Bedürfnissen.
Genau. Und das eben mit einem mittelfristig bis langfristigen Blick, weil was wir hier durch diese Folge hoffentlich erreicht haben, ist einmal mehr zu zeigen, dass es nicht so viel Sinn macht, nur auf diese 12 plus 2 Elterngeldmonate zu achten und diese durchzurechnen, sondern dass es hier wirklich mal die Perspektive von 3 bzw. 6 Jahren eingenommen werden müsste, um zu zeigen, was bedeutet das denn finanziell für uns in the long run.
Ja, und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Bist du jetzt glücklich, dass wir diese Folge gemacht haben, weil du wolltest das ja unbedingt nochmal durchrechnen? Wie
Ja,
fühlst du dich mit diesen Zahlen?
es ist höher, als ich gedacht habe. Ich hätte es nicht so hoch erwartet.
Der finanzielle Verlust, meinst du?
Ja,
Mhm.
aber das kann ich auch noch sagen, unsere Instagram-Community auch nicht, weil die hatte ich nämlich gefragt. Danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, diese Umfrage noch einzubringen. Die hatte ich nämlich gefragt, durch die Elternzeit sinkt vor allem das Einkommen. Das bleibt oftmals über Jahre bestehen. Wir haben nach 6 Jahren zusammengerechnet. Was meinst du, wie viel wir weniger eingenommen haben, als wenn wir so wie vor der Elternzeit weiter erwerbstätig gewesen wären? Und dann gesagt, unsere Gehälter waren 2,4 und 2,2 tausend, also 2.400 und 2.200 Euro in Vollzeit. Und dann habe ich die Abstimmungsmöglichkeit gegeben, unter 50.000 Euro einbußen, 50 bis 100.000 Euro einbußen, 100 bis 150.000 Euro einbußen und 150 bis 200.000 Euro einbußen. Und wir haben ja jetzt in dieser Folge gelernt, Marielle, wie hoch waren unsere Einbußen?
190.000 oder so.
Genau, 100, 180.000 waren die Einnahmen, die wir nicht hatten. Und kennst du die Ergebnisse der Umfrage?
Grob, ich weiß, dass die meisten, glaube ich, die zweite
Genau,
Antwortmöglichkeit
50
hatten.
bis 100.000. Das haben 51% der Leute haben gesagt, das ist eine realistische Einschätzung. Das zweite waren dann die 100 bis 150.000. Das waren 21%. Knapp gefolgt von unter 50.000 Euro Einbußen mit 18%. Und 10% haben gesagt, es sind diese 150 bis 200.000. Und ja, nur diese 10% hatten eine realistische Einschätzung. Das zeigt auch nochmal, wie viel Aufklärungsarbeit hier tatsächlich notwendig ist, um auch die finanziellen Konsequenzen auf dieser Ebene aufzuzeigen.
Ja, ich hätte wahrscheinlich mich auch vertippt vorher.
In diesem Sinne, ich hoffe, das waren spannende Einblicke, die wir dir heute bieten konnten. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Wir sind Marielle und Mike.